Viel weniger Geld für die SRG, viel mehr politischer Druck auf allen anderen. Gerade im Wahljahr zeigt sich ziemlich deutlich, wie kompliziert manchmal das Verhältnis zwischen Medien und Politik kann sein. Heute geht es im Politbüro um Abhängigkeiten, um Einflussversuche und um Deutungshoheit. Und die haben bei uns immer noch die Gäste. Heute sind das Jacqueline Büchi und Markus Elfiger in Zürich und Fabian Lenz in Bern. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge vom Politbüro im Politik-Podcast vom Tagesanzeiger. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Hallo
miteinander. Nicht so überschwänglich, Fabian. Freunde, wir fangen mit dem an.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zu unserer neuen politischen Diskussionssendung zur Arena.
Letzte Woche hat die Arena das 30-Jahre-Jubiläum gefeiert. Ich hätte gerne von euch so zur Einstimmung eine Episode aus dieser Sendung, aus der Geschichte dieser Sendung, die euch in Erinnerung geblieben ist.
Ich habe jetzt so als kleine Vorbereitung noch mal so ein, zwei alte Arena-Ausschnitte angeschaut aus den 90er Jahren. Und was mir als erstes aufgefallen ist, was dort all die Studiogäste für schreckliche Krawatten angehaben, sogar die Linken noch damals. Und heute haben nicht einmal mehr die bürgerlichen Krawatten an, o tempora o mores. Aber in Erinnerung geblieben ist mir wirklich eine Arena, das habe ich heute nachgeschaut, das war im 1995, wo unter der Leitung von Filippo Lüttenegger hat diskutieren über das sogenannte Weissbuch. Damals haben ein paar Manager rund um den Döpürium eine Art so einen Plan vorgelegt, wie sich die Schweiz müsste liberalisieren und so weiter, und hat für einen rechten Aufruhr gesorgt damals. Dann wollte die Arena über das diskutieren. Die Manager sind eben nicht gekommen, alle. Als Ersatz hatten sie irgendeinen Professor gehabt, und der sollte antreten gegen den Peter Bodemann von der SP. Und der Bodemann ist gekommen und in einem denkwürdigen Auftritt nach ein paar Minuten hat er gesagt, er gehe jetzt. Und ist rausgelaufen und die Arena musste abgebrochen werden. Und ich weiss nicht mehr, ob sie dann irgendwie einen Eiskunstlauf oder einen Tierfilm eingespielt haben anstelle von dem. Und Filippo Lüttenegger hat dann so gesagt, also das ist jetzt eine überraschende Wende.
Wir sind nicht bereit, heute Morgen mit Leuten das diskutieren, die das gar nicht verfasst haben, die gar nicht dahinter stehen. Und es tut mir leid für alle, die heute Abend hier sind gekommen, für alle, die zuschauen, dass wir heute Abend diese Diskussion nicht führen können. Und in dem Sinn wünsche ich eigentlich Herr Lüttenegger, Herr Hauser und allen anderen einen schönen Abend und einen unterhaltsamen Abend.
Jacqueline, was erinnerst du dich?
Hey, vielleicht ein Beispiel aus der neueren Zeit. Da hat man ja immer wieder ein bisschen probiert, irgendwie so aus der institutionellen Politik wegzugehen und so ein bisschen gesellschaftliche Themen zu beackern. Und irgendwie, ich glaube, etwa 2020 war es, wo man versucht hat, eine Arena zum Thema Rassismus zu machen.
Rassismus. Wie uns in der Schweiz? Ja, es gibt ihn. Aber wie verbreitet ist er und was dagegen machen?
Es war ein bisschen misslich, weil der Titel dieser Arena war «Jetzt reden wir Schwarzen». In der ersten Reihe sind aber drei von vier Protagonistinnen und Protagonisten weiss. Und das hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass die SVP-Frau Andrea Geissbühler mit der Samira Marti von der SP darüber gestritten hat, ob es jetzt überhaupt Rassismus gibt in diesem Land. Alles in allem ein bisschen unschön, und das ist dann so eskaliert nachträglich, dass man die Arena dann hat müssen wiederholen mit ausschließlich schwarzen Gästen.
Mir ist eine Arena besonders geblieben aus dem Jahr 2010, wo es um die sogenannte Ausschaffungsinitiative vor SVP gegangen ist. Die damalige Justizministerin Simonetta Sommaruga ist in der Arena und hat dort mit oder beziehungsweise gegen den SVP-Nationalrat Adrian Amstutz diskutiert. Und dann hat sich das so ein bisschen hochgeschaukelt, die Debatte, der Streit in der Arena. Und dann irgendwann sagt der Amstutz zur Frau Sommaruga, dir erzählt ein Seich am anderen, Frau Bundesrätin. Ich hoffe, das ist jetzt richtig ausgesprochen auf Berndeutsch.
Ziemlich sicher nicht.
Ziemlich sicher nicht, genau. Aber die Aussage von ihm, die hat dann eine rechte Debatte Debatten ausgelöst in der Öffentlichkeit darüber, wie weit man gehen darf im Gespräch mit der Bundesrätin, ob das unanständig war. Also es hat so eine Stildiskussion ausgelöst, die ein ganzes Zeitchen angehalten hat. Und der Ausspruch, die erzählen den einen Seich am anderen, das ist dann wie es auch so ein bisschen eine Art Marker geworden von Adrian Amstutz. Er ist dann oft auf das angesprochen worden. Und es ist für mich auch so ein bisschen ein archetypisches Beispiel für die Art von Debatten, die die Arena in der Schweizer Öffentlichkeit immer wieder ausgelöst hat. Es sind nicht so oft inhaltliche Debatten, aber sehr oft sind es Stildebatten gewesen, die infolge von so einer Arena-Sendung in Gang gekommen sind.
Wenn man mit dem Zweihänder politisiert, hat er von euch selber gesagt?
Nein, habe ich noch nie gesehen.
Hat er
noch nie.
In einem Interview
noch nie
gesagt,
das ist so im Raum als Zitat von Adrian Amstutz.
Das
könnte er nicht durch die Presse gegangen, oder?
Haben Sie nicht gesagt?
Das könnte er jetzt einfach nie lesen. Das stimmt doch nicht.
Dann gilt jetzt das heute so bei Covid anders. Okay.
Jetzt möchte ich etwas dazu sagen. Die erzählt einfach eh sich am anderen, Frau Bundesrat. Ich muss euch jetzt das nicht sagen.
Herr Amstutz.
Moment, jetzt Horti. Es stimmt nicht.
Das leitet gerade schön meine nächste Frage. Fabian, kann man etwas Grundsätzliches darüber sagen, wie die Arena, wie die Sendung das Reden über Politik in der Schweiz verändert hat? Oder geprägt hat vielleicht?
Ja, das Reden, ich denke, der grosse Einfluss, den die Arena auf den politischen Diskurs in der Schweiz hatte, der hat sich an sich in den 90er Jahren abgespielt. Oder? Also dort, wo die Sendung wirklich neu war. Ja, es war eine neue, konfrontative Art, um Politik, um politische Gegensätze zu inszenieren, in einer Form, wie es das bis dato nicht gegeben hat. Ich glaube, Figuren wie einen Christoph Blocher und einen Peter Bodemann bei SP, die hätten sich nicht so können entwickeln, wie sie sich entwickelt haben, wenn es die Arena nicht gegeben hätte. Sie sind die, die am meisten profitiert haben von dem neuen Format. Wenn man es jetzt so über die Grenzen vom Jahr 2000 raus anschaut, also so grob gesagt die letzten zwei Jahrzehnte, habe ich nicht den Eindruck, dass sich die Arena in dieser Zeit neu irgendwie prägend oder verändernd auf die Schweizer Debattenkultur ausgewirkt hat. Am Anfang in den 90er Jahren, dunkt mich, mal da kann man von einem Einfluss reden und ich glaube, es hat, ein bisschen salopp gesagt, der Hahnenkampf in der Schweizer Politik salonfähig gemacht.
Ich glaube, die grosse Leistung von der Arena ist, das meine ich sehr positiv, sie hat die Schweizer Politik popularisiert. Sie hat die Auseinandersetzungen, die sich bis dato in gestelztem Hochdeutsch auf den Nationalratssaal beschränkt haben, hat die wirklich, oder in Zeitungsinterviews beschränkt haben, hat die wirklich an den Fernsehen gebracht. Da sind die Argumente aufeinanderprallt. Die Zuschauer und Zuschauerinnen haben sich in einer Sendung wirklich auch über ein Thema, natürlich ist das häufig populistisch gewesen, natürlich ist häufig gestritten worden, aber ich mag mich wirklich noch gut erinnern, das sind wirklich spannende Arenas, ein Blocher gegen Bodemann oder auch ein Steinecker, das sind Leute gewesen, die wirklich Weltanschauungen aufeinanderprallt sind. Und in so einer anderthalbstündigen Sendung, da hat man sich auch als Zuschauerin und Zuschauer ein bisschen ein Bild machen können. Das sind die wichtigsten Argumente in dieser Frage. Und ich finde, das ist ein Verdienst von der Arena, dass sie diese hohen Debatten in gestelltem Hochdeutsch, kaum verständlich, mit viel Schachtelsätzen irgendwie oben abgebrochen hat. Und natürlich hat es Exzesse und Auswüchse gegeben, aber das, finde ich, ist die positive Leistung auf den Schweizer Diskurs.
Es gibt vermutlich auch eine ganze Generation, und ich zähle mich selber auch jetzt dazu, die durch die Arena eigentlich politisiert worden ist. Oder also wer so in den 90er Jahren so langsam angefangen hat, sich mit Politik vertraut zu machen, für den ist die Arena gewissermaßen die Verkörperung, die Institutionalisierung von Politik gewesen. Also man hat viel genauer gewusst, was in der Arena gerade die letzten paar Mal für Themen diskutiert worden sind, als dass man gewusst hat, was jetzt die Traktandenliste vom Nationalrat ist.
Ich habe letzte Woche eben anlässlich von dem 30-jährigen Arena-Jubiläum noch ein kurzes Interview gemacht mit dem Filippo Lüttenegger. Ich habe es noch lustig gefunden, eben gerade wenn man immer darüber redet, dass die Arena zu einem konfrontativeren Stil geführt hat und so, ist das ja oft dann ein bisschen negativ konnotiert. Er hat aber eigentlich nicht ganz ohne Stolz erzählt, dann hat es die Sendung gegeben und plötzlich hat er aus der Westschweiz und aus dem Tessin die Rückmeldung bekommen, ui, ihr Deutschschweizer, ihr seid ja gar nicht so langweilig, wie man immer gemeint hat. Und er hat dann so ein bisschen gefunden, die Arena hat insofern positiv dazu beitragen, um das Image von der eben ein bisschen langweiligen Kuh-Schweizer zu pulverisieren.
Passt denn das Konfrontative zu unserem Verständnis von Politik, das so sehr auf Konsens ausgelegt ist?
Ich finde, es passt insofern dazu, als dass zwar Politikerinnen und Politiker sich recht hart an den Karren fahren in dieser Arena, aber dann vielleicht das nächste Mal in einer nächsten Sendung in ganz anderen Konstellationen wieder dort stehen und miteinander streiten und darum eigentlich immer noch einen Ton wahren oder zumindest in der Theorie, wo sie dann später auch wieder miteinander reden können. Und ich finde, das ist eigentlich das Schöne an unserem System und insofern auch an dieser Sendung.
Nie ist eine Karikatur so überzeichnet wie bei der Arena, dass sie wirklich zuerst einander aufs Dach geben und nachher müssen sie ab oder trinken zusammen, immer, glaube ich, oder?
Das ist einerseits eine Karikatur von unserem Polizsystem und andererseits ist es schon auch natürlich ein bisschen Ideal, wo unsere Politikerinnen und Politiker auch heute noch sagen, sie streben dem nach. Natürlich hat eine Arena dazu beigeführt, dass Polarisierung oder dazu beiträgt, dass Polarisierung sicher nicht kleiner geworden ist. Aber ich wage da die These, unser Land wäre heute nicht weniger polarisiert, wenn es die Arena nicht gegeben hätte. Weil die Polarisierung ist durch die ganz generelle Stärke an Mediatisierung der Bundespolitik nochmal mehr verstärkt durch das Social-Media-Zeitalter, hat das die Parteien ohnehin eine Art, haben sie sich gezwungen gefühlt, viel klarer Positionen zu markieren im Parlament, viel klarer als Block zu wählen und abzustimmen, weil sie das Gefühl hatten, dass sie sonst Sichtbarkeit und Attraktivität in den Wahlen verlieren. Und die Arena ist in dieser Entwicklung, in dieser Polarisierung, die eben durch die verstärkte Mediatisierung der Schweizer Politik provoziert worden ist, ist sicher ein Element gewesen. Aber ich würde sagen, es ist wirklich nur eins von vielleicht etwa 10 Elementen oder so gewesen. Andere Elemente sind zum Beispiel auch die Umfragen, die aufgekommen sind und die Parlamentsratings, das ist ja alles so in einer ähnlichen Zeit entstanden und da drin ist die Arena ein Rädchen vom ganzen Motor und nicht die alleinige treibende Kraft.
Also du hast gerade das Stichwort schon gebracht, Markus, Social Media, oder? Also wenn man schaut, wie auf Twitter politisch diskutiert wird, muss man ja sagen, da ist die Arena ein Streichelzoo dagegen, oder? Also von einem konfrontativen Stil, finde ich, kann man jetzt im heutigen Kontext bei der Arena eigentlich fast nicht mehr reden. Es ist in den 90er Jahren eben, ich habe es schon gesagt, finde ich, dort ist die Arena etwas Neues gewesen, dort ist der Diskussionsstil, die Art und Weise, Politik zu inszenieren, etwas Neues gewesen. Es wäre noch interessant, um sich zu überlegen, wie hätte sich die Schweizer Politik entwickelt, wenn es die Arena nicht gegeben hätte. Also du, Markus, vertretest, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, die Thesen, es wäre genau gleich rausgekommen. Ich sehe das an sich ähnlich, aber ich glaube, es hätte sich dann die Polarisierung vielleicht mit ein paar Jahren Verspätung vollzogen und ich denke durchaus, die Arena hat ein bisschen als Treiber, ein bisschen als Beschleunigung von dieser Entwicklung gewirkt.
Die reden jetzt immer von den 90er Jahren, Bodemann, Blocher, Steinegger. Schaut das heute eigentlich auch noch? Muss man es gesehen haben als politischer Journalist, als politische Journalistin?
Jetzt kommen die schwierigen Fragen, Philipp.
Ja, die Kurzantwort ist im Prinzip nein. Und ich meine das jetzt auch gar nicht als Polemik oder als Kritik an den Arenamacher, weil die Sendung wird nicht gemacht für andere Journalisten. Oder? Es ist ein Ort, finde ich, wo eigentlich selten inhaltlich sich irgendetwas weiterentwickelt. Oder eine Meinungsbildung in einer politischen Partei, das ist für uns Medienschaffende ein sehr spannender Prozess, aber die findet nicht in der Arena statt, sondern dort wird sie dargestellt. Oder? Also dort wird wie das Resultat dargestellt. Eben, ich habe es am Anfang gesagt, die Art von Debatten, die eine Arena im Prinzip am öftesten ausgelöst hat, das sind Stildebatten gewesen. Das gibt es ja auch heute ab und an noch, dass irgendjemand in der Arena etwas sagt, wo dann alle gumpen und wir anderen Medien greifen es dann zum Teil auf. So gesehen, eben wenn man sich jetzt mit einem Thema intensiv befasst, so wie das im politischen Journalismus ja die Regeln sein sollte, oder? Also wenn jetzt sich irgendjemand intensiv mit der Gesundheitspolitik befasst, dann hat er im Allgemeinen keine grosse Erkenntnis gewonnen, wenn er dann eine Arena zum Thema Gesundheitspolitik schaut, oder? Trotzdem finde ich, es kann durchaus bereichernd sein, auch für unseren Berufsstand, wenn wir die Arena schauen, weil es gibt halt wie so ein bisschen einen Snapshot von Art und Weise, auch wie über das Thema im Moment geredet wird. Wir machen ja auch von Zeit zu Zeit machen wir die Arena-Faktenchecks, also wo wir einzelne Aussagen von Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmern für Wahrheitsgehalt überprüfen. Das sind immer Artikel, die dann auf grosse Resonanz stoßen bei unseren Leserinnen und Leserschaft. Also das zeigt, dass die Arena in der Öffentlichkeit immer noch gut wahrgenommen wird.
Ich weiss nicht, ob das Nichtschauen von einer Sendung je schon so charmant begründet worden ist wie jetzt von Fabian. Schaut ihr noch? Jacqueline, Markus?
Hey, ich habe gerade letzte Woche eben auch im Zusammenhang mit dem 30-Jahr-Jubiläum zu einem anderen Journalist so ein bisschen verschämt gesagt, dass ich sie fast nicht mehr schaue, die Arena, und habe dann eigentlich damit gerechnet, dass ich aufs Dach überkomme und dass man das noch muss schauen, und habe dann jetzt so den letzten paar Tagen gemerkt, nein, ich bin wirklich nicht die Einzige. Und ich habe mich dann schon auch gefragt, wie fest sind die Faktoren, die Fabian beschrieben hat, dass dann meistens die erste Viertelstunde die wichtigen Argumente kommen und dann nachher in Varianten so ein bisschen wiederholt werden. Wie fest ist es, dass ich es Mediennutzungsverhalten vielleicht auch verändert hat, dass so eine lange Sendung noch zeitgemäss ist. Lange habe ich sie am Samstagmorgen im Internet noch angeschaut, das mache ich jetzt auch nicht mehr. Aber vielleicht zur Verteidigung von dieser Sendung. Ich finde, das, was Fabian am Schluss gesagt hat, ist etwas Wichtiges, dass es ja eben eine Zweitverwertung gibt von dieser Sendung, dass verschiedene Medienportale, Watson macht das recht konsequent, zum Beispiel eine Rezension macht von dieser Sendung, eben wir immer wieder mit Faktenchecks, das sind Artikel, die in aller Regel viel Beachtung finden, die auch zu der politischen Information der Bevölkerung beitragen. Ich finde das ein wichtiger Aspekt. Und vielleicht noch etwas, also ein Grund, wieso dass wir das so entspannt nicht schauen können als Journalistinnen und Journalisten, ist, weil wir heute eben durch die Zweitverwertung, durch die sozialen Medien das recht schnell mitbekommt, wenn dann jemand etwas wahnsinnig aufsehenerregend sagt oder wenn es da einen speziellen Moment gibt, wenn vielleicht wieder ein Politiker aus der Sendung läuft oder so. Wir kämen das so mit über. Und früher hätten wir halt am Freitagabend müssen den Fernseher einschalten, um dann am nächsten Tag noch mitreden.
Ich kann nicht viel ergänzen. Ich habe die letzte ganze Arena, muss ich gestehen, sorry, Sandro Brotz, vor mehreren Jahren geschaut. Und es ist wie effizienter heute, wenn man einfach sich die besten Bits nachher vielleicht in den sozialen Medien anschaut. Bei mir muss ich ganz ehrlich auch sagen, kommen auch soziale Gründe dazu. Ich einfach schlicht am Freitagabend und am Samstagmorgen nicht mehr so viel Zeit und so viel Lust, anderthalb Stunden vor dem Fernseher zu sitzen. Es ist recht banal, manchmal auch.
Was man weiss von der Arena-Redaktion ist, dass sie penibel darauf schauen, dass Protagonistinnen und Protagonisten politisch ausgewogen sind, dass alle etwa gleich viel reden können. Es gibt ja immer wieder Vorwürfe von mehreren Seiten, dass das SRG politisch nicht ausgewogen ist. Wie nehmt ihr das wahr?
Ich finde, wir sind jetzt gerade in einem interessanten Moment, um diese Frage zu beantworten. Von der SVP, von rechts, wird die Arena im Speziellen, aber die ganze SRG seit Jahren angegriffen, immer mit dem Vorwurf, wir sind links, ihr sind links, ihr sind links. Und mich dunkt's, natürlich ist etwa die einmal von links den Vorwurf gekommen, die Sendung ist SVP oder rechts oder was auch immer, aber im Moment habe ich das Gefühl, in den letzten paar Monaten verstärkt sich der Angriff von links. Gerade Cedric Wermuth hat sich jetzt in den sozialen Medien mehrmals, auch Jacqueline Badran, haben immer wieder auf die SRG geschossen. Ganz speziell auf der Arena, wo sie ihr im Wesentlichen vorwerfen, dass sie nicht jetzt bei der Zusammensetzung der Gesprächsrundungen, von der Themenwahl und von der Titeleien von diesen Sendungen zum Teil das SVP-Narrativ übernehmen. Und da hat es ja gerade kürzlich ein ziemlich krasses Beispiel genommen, wo die Arena-Titler war, Asylchaos mit Ansage, Fragezeichen. Und da hat die Linke sehr scharf reagiert, weil sie gesagt haben, indem ihr das Wort Asylchaos als Fakt darstellen und nur noch die Frage offen lassen, ob es mit Ansage war oder nicht. Mit dem übernehmen ihr eins zu eins den SVP-Diskurs. Ich finde, der Vorwurf ist ziemlich berechtigt von links, muss ich sagen, in diesem konkreten Fall. Und mich dunkt es, dass da im Moment, während dem vorher die Angriffe vielleicht zu 80% von rechts gekommen sind, im Moment die Linke recht am Aufholen ist und auch sehr stark gedruckt gegen die Arena und der Moderator Sandro Brotz und das SRG im Generellen. Ich weiss nicht, was ihr beobachtet. Meine Beobachtung ist das in den letzten paar Monaten.
Mir ist das auch stark aufgefallen, auch im Zusammenhang mit dem Beispiel, das du genannt hast. Dort hat die Wochenzeitung, die WOZ, hat dort auch etwas dazu geschrieben, das dann auf Twitter ein bisschen rum ist. Und es sind dort doch mehrere linke Exponenten gewesen, die auch sehr eindeutig nicht nur jetzt das Beispiel oder die Arena im Speziellen kritisiert haben, sondern so generalisiert haben und gesagt haben, brauchen wir so einen Servicepublik überhaupt noch, wenn der nicht fähig ist, um die Fragen so zu verhandeln, wie wir uns das vorstellen quasi. Oder ich finde das einfach bemerkenswert in dem Umfeld, wo wir jetzt im Moment sind, wo eine Halbierungsinitiative zustande kommt, wo Gebühren für Radio und Fernsehen sollen auf 200 Franken gesenkt werden. Ich glaube, da sind sich Politikerinnen und Politiker sehr bewusst, wenn sie eine Aussage zum Servicepublik machen, was das für eine Wirkung hat. Und darum finde ich das interessant, was sich jetzt da gerade abspielt.
Also ich denke, es ist bis zu einem gewissen Grad taktisch motiviert. Die Linke, die geht das Risiko ein, wenn sie so das Narrativ der SRG, sage ich links, wenn sie das unwidersprochen im Raum stehen lässt. Ich glaube, es ist bis zu einem gewissen Grad sehr bewusst, dass man jetzt da Gegensteuer gibt. Und einfach noch zu dem Beispiel, wo ihr, Jacqueline und Markus, genannt habt, jetzt da mit dem Angriff vom Cedric Wermuth und vor WOZ, das hat ja sogar in Deutschland dann noch Schlagzeilen gemacht. Also es hat sogar ein deutsches Medium, ein linkes Medium, Taz, hat das aufgegriffen und die SRG so als Echokammer für die Ideen und Thesen vor SVP hergestellt. Ich denke aber, die Linke geht durchaus ein Risiko ein, wenn sie jetzt so versucht, so ein Gegennarrativ aufzubauen, weil man muss sich schon bewusst sein, also die linke Elite, also die institutionalisierte linke Politik, die wird die SRG immer stützen. Bei aller Kritik, man wird sich immer gegen Versuche stellen, SRG irgendwelche Vorschriften inhaltlicher Natur zu machen oder Mittel zu kürzen. Aber es ist natürlich heikel, wenn die linke Basis auf einmal effektiv auch den Eindruck kriegt, die SRG knickt ein vor der SVP, die erfüllt ihren Auftrag nicht mehr. Dann kann es dann natürlich auf einmal sein, dass die Basis dann halt nicht mehr an die Turnen geht, wenn Halbierungsinitiativen und so ähnliche Geschichten zur Abstimmung gebracht werden. Und das könnte dann auf einmal eng werden im Ergebnis für die SRG.
Vielleicht schnell zu dem Artikel auf der deutschen Plattform. Ich habe mir dort auch überlegt, inwiefern dass die Debatte jetzt auch prägt ist von dieser ganzen Berichterstattung rund um die AfD. Und dort ist es ja schon beachtlich, wie anders Deutschland über das diskutiert, als wir über die SVP in der Schweiz. Bei allen Unterschieden, die es gibt zwischen diesen zwei Parteien, die kann man nicht eins zu eins vergleichen. Aber in Deutschland ist der Diskurs im Moment ganz fest. Soll man überhaupt mit der AfD reden? Soll man so Exponenten einladen? Natürlich sind die dort nicht in einer Bundesregierung. Das ist auch ein grosser Unterschied. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich jetzt der eine oder der andere noch ein bisschen inspirieren lassen hat von dieser Debatte. In der Schweiz ist das ja sehr lang, einmal in der breiten Öffentlichkeit, nicht mehr ein Thema gewesen. Die Diskussion, soll man mit der SVP reden, die findet ganz links außen vielleicht noch statt, aber sonst ist das eigentlich bei uns völlig klar. Die Partei ist in so Runden willkommen und ist ein Teil von unserer Konsenspolitik und darum reden wir mit ihr.
Ich glaube, Philipp, du hast ja ursprünglich gefragt, für wie ausgewogen wir die SRG halten. Dessen muss man sich bewusst sein, nicht nur bei der Arena. Bei der SRG da gehen sie wirklich mit der Sekundenstoppuhr abmessen, wer wie viel Redezeit, wie viel Auftrittszeit kriegt in einer Sendung. Also die stehen enorm unter Druck und eine massive politische Einseitigkeit könnten die sich gerne nicht leisten. Also die gibt es schon lange nicht mehr. Und finde doch auch noch wichtig zu erwähnen, es gibt auch Stellen, bei denen sich jede und jeder kann einbringen, wenn sie das Gefühl haben, die SRG hat da journalistische Ausgewogenheitspflichten und so verletzt. Also es gibt eine Ombudsstelle, es gibt die unabhängige Beschwerdeinstanz, wo den Kritiker durchaus jemand die Recht gibt. Also es hat da letzthin den Fall vom Arena-Moderator Sandro Brotz, wo dem SVP-Fraktionschef Thomas Eschi vorgeworfen hat, er habe sich rassistisch geäussert. Da hat es Beschwerden gegen den Angriff von Brotz und die unabhängige Beschwerdeinstanz hat der Beschwerdeführer Recht gegeben. Also es gibt auch zusätzlich, sage ich mal, so zu den Inoffiziellen gibt es auch wie noch so einen offiziellen Kontrollmechanismen, die da wirklich sicherstellen sollen, dass da politische Ausgewogenheit da ist und in meiner Wahrnehmung funktioniert die auch. Da steht die Redaktion von SRG eigentlich permanent unter Beobachtung.
Natürlich habe ich auch schon gefunden, vielleicht gewisse einzelne Fragen sind ja vom Protz zum Teil dann und ab diskutiert worden, ob das jetzt noch neutral war oder nicht. Natürlich kann man in einzelnen Punkten auch wahrscheinlich Fehlleistungen nachweisen. Ich muss aber schon sagen, als Printjournalist beneide ich meine Kolleginnen und Kollegen bei der SRG nicht. Die stehen unter einer viel höheren Beobachtung in dieser Frage. Sie sind unter viel grösserem Rechtfertigungsdruck. Und ich muss wirklich sagen, ich würde jetzt hier auch mal am Sandro Protz ein Kränzchen wunden. Ich finde, er bezeigt zum Teil, auch wenn ich auch nicht alles gut finde, was er macht und wie er es macht, aber er beweist auch eine ziemliche Standfestigkeit, das würde ich sagen. Und einfach noch die Frage, wie links oder nicht links ist die SRG. Es hat mal eine Studie gegeben vor ein paar Jahren, wo irgendwie zum Schluss kam, dass etwa 70% von der SRG-Journalistinnen sich eher links von der Mitte einordnet auf so einer Skala. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie zuverlässig die Studie ist.
Zuverlässig, da möchte ich nachher noch etwas dazu sagen, wenn ich mich noch erinnere.
Aber ich möchte zu der Arena etwas sagen. Wir haben bis jetzt 7 Moderatoren und eine Moderatorin gehabt. Also da ist die Ausgewogenheit definitiv nicht da geschlechtermässig. 7 Moderatorinnen.
3 Männer und eine Frau im Politbüro heute. Einfach dünn Eis.
Dünn Eis, genau.
Dünn Eis.
Also 8 Leute, Menschen, die moderiert haben. Und jetzt schauen wir doch diese 8 Leute mal an. Der erste war der Filippo Leutenegger. Der ist heute FDP-Stadtrat von Zürich und er ist definitiv nicht am linken Rand seiner Partei. Der Urs Wittmer, ein weiterer Arena-Moderator, ist heute Pressechef vom SVP-Bundesrat Guy Parmelin. Der Reto Brennwald, ebenfalls ehemaliger Arena-Moderator, ist in der Pandemie als ziemlich mit grossem Verständnis für alle Corona-Demonstranten und Staatskritiker auftreten definitiv nicht links. Und dann war noch der Jonas Breuer, der ist FDP-Mitglied, hat sich als NZZ am Sonntagschefredakteur sehr FDP-nahe gegeben, ist Zünfter in Zürich, definitiv nicht links. Also 4 von diesen 8 sind definitiv nicht links und die anderen 4 habe ich jetzt nicht näher angeschaut. Einfach das, finde ich, ist ein Märchen, wirklich, dass die Arena-Moderation per Definition links ist. Das, finde ich, muss man schon mal die Fakten anschauen. Und es wird nicht wahrer, wenn der Thomas Matter so Zeug immer wieder behauptet. Das wäre jetzt einfach vielleicht einmal noch ein Fact-Checking vom Politbüro gewesen.
Nach dieser stringenten Beweisführung traue ich mir fast nicht, auch noch etwas zu sagen. Nein, nur noch schnell zu dieser Studie. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Wenn ich gewusst hätte, dass du das bringst, hätte ich es noch angeschaut. Aber ich erinnere mich, es ist irgendwie... Also die Studie ist, soweit ich es beurteilen kann, gut gemacht gewesen. Ist irgendwie auf einer Skala von 0 bis 10 oder von 1 bis 10 abgefragt worden, wie links oder wie rechts das man ist. Und dann ist das dann von einem Sonntagsmedium aufgegriffen worden und die Schlagzeile war irgendwie gewesen, 3/4 von den SRG-Journalisten sagen links. Ich habe es dann damals noch genauer angeschaut. Und dann ist es so gewesen, also als Mitte sind die bezeichnet worden, die das 5 angeklickt haben und alle anderen sind links oder rechts gewesen, also wenn 4 oder 6 war, dann war man schon links oder rechts gewesen. Und der Median war also näher an der Mitte gewesen, bei 4, irgendetwas, wenn ich mich richtig erinnere. Dann war die Schlagzeile glaube ich, auch noch zugespitzt gewesen und so. Und was man ja dann auch noch muss dazu sagen muss, ist, dass es dann nochmal eine Frage ist, inwiefern die persönliche Haltung, die die Journalistinnen und Journalisten haben, wirklich auch in die redaktionelle Arbeit einfließt. Das kann in Einzelfällen passieren, aber ich finde einfach, dass man in diesen Fragen sehr, sehr differenziert muss sein. Es ist, glaube ich, übrigens auch so gewesen, dass sich die Werte bei der SRG, dass die nicht markant abgewichen sind von den Werten in den privaten Medien, wenn ich mich richtig erinnere.
Was bist du, Markus? 5, 4, 3, 2? Egal.
Das ist ja das Schöne, dass ich als Printjournalist mich nicht muss irgendwie da vor irgendjemandem rechtfertigen muss.
Schagin, du hast vorhin in einem Nebensatz die Halbierungsinitiative erwähnt. Ein Grund, warum wir die ganze Zeit darüber reden, wie gross der Druck auf das SRG ist, sind all die politischen Forderungen, die immer auf sie einprasseln. Unter anderem die Halbierungsinitiative, die die Billag-Gebühren recht massiv kürzen. Wie chancenreich ist die Initiative und was würde ein Ja bedeuten für die SRG? Könnte die so weiterarbeiten wie bis jetzt?
Nein, das können sie natürlich nicht. Also die Gebühren würden für private Haushalte auf 200 Franken gesenkt. Das ist nicht ganz eine Halbierung. Wir zahlen im Moment 335 Franken pro Haushalt. Ist mal höher gewesen vor einer Systemumstellung und verschiedenen Änderungen. Sind es mal etwa 460 Franken gewesen. Aber auf jeden Fall wird der Betrag deutlich runtergehen. Die Unternehmen, die noch zahlen müssen, müssten gar nichts mehr zahlen künftig. Das heisst, ich glaube, der Gilles Marchand, der Generaldirektor von der SRG, hat mal vorgerechnet, dass das Glaubensbudget von der SRG etwa würde halbieren. Und dann fallen natürlich gewisse Programme weg, mehr als nur ein paar wenige. Und da ist jetzt die grosse politische Diskussion darüber, ist das vertretbar oder nicht? Wie muss ein Service Public im Jahr 2023, respektive die Initiative zur Abstimmung kommt, ist es dann 2026 oder 2027 wahrscheinlich, wie muss ein Service Public aussehen? Und da sind ganz viele Fragen, die drin hineinfliessen. Eben das Mediennutzungsverhalten hat sich verändert. Das schauen weniger Leute, gerade bei den jungen Radio, hören Radio und schauen Fernsehen. SRF ist ja ganz fest dran, online auch verschiedene Projekte zu lancieren oder hat ja schon lange, wo die Jungen sollen adressieren. Das wiederum stört dann die privaten Verleger, die online natürlich auch ihre Angebote haben und mit denen möchten Geld verdienen. Also es sind da verschiedene Fragen, die zusammenkommen und wo, ja, glaube schon werden zu reden geben. Und auf deine Frage zurück, du hast gefragt, was für Chancen hat sie? Und Stand jetzt habe ich schon das Gefühl, nicht so schlecht. Eben weil die Initiative Moderator daherkommt als No-Beilag 2018 und weil sich das Mediennutzungsverhalten eben verändert hat. Aber es hängt auch ganz fest davon ab, wie jetzt die Diskussion verläuft. Es sind noch andere medienpolitische Geschäfte offen, wie es dort weitergeht. Ich glaube, da kann man Stand heute noch nicht eine seriöse Einschätzung geben.
Ich würde der Jacqueline ein bisschen widersprechen, was die Chancen angeht. Ich meine, die No-Billag-Initiative, die ist mit über 70% Nein-Stimmen abgelehnt worden. Es haben sämtliche Kantone Nein gestimmt zu dieser Initiative. Also sogar sehr konservative Kantone wie Schweiz oder Obwalden, Nidwalden, Uri und so, die haben auch Nein gesagt, wenn auch ein bisschen knapper. Jetzt wird es sicher so sein, oder man kann davon ausgehen, dass die Halbierungsinitiative, weil sie nicht so radikal ist wie die No-Billag-Initiative, dass sie ein bisschen besseres Ergebnis macht. Aber ich meine, sie muss die doppelte Hürde vom Volks- und vom Ständemehr nehmen. Also wie man von null Ja Stände auf über die Hälfte Ja Stände kommen will, das ich glaube nicht, dass das zu schaffen ist. Und auch eben das Volksmehr, also 71% Nein-Stimmen. Da müsste ein massiver, ganz massiver Stimmungsumschwung gegenüber der SRG eingesetzt haben, der Bevölkerung. Ich wüsste jetzt nicht, durch was der sollte begründet sein. Gut, man kann sagen, das No-Billag war noch vor Corona gewesen. Das hat sich vielleicht auch noch mal ein bisschen ausgewirkt auf das gesamtgesellschaftliche Klima. Aber nein, ich glaube, per Saldo wird es die Initiative schwer haben. Und über die Chance, dass sie abgelehnt wird, würde jetzt Stand jetzt auf klar über 50% beziffern.
Vielleicht nur noch mal schnell. Also es mag sehr gut sein, dass du recht hast. Ich finde all deine Ausführungen sehr logisch. Gleich noch mal schnell. Letztes Mal wäre es wirklich bei No-Billag auf null, aber man hätte keinen Franken mehr gezahlt. Dann hat ganz fest auch das Argument gespielt, ja, was ist mit den Rätoromanen, die dann kein Angebot mehr haben, was ist mit den Tessiner und so weiter. Jetzt ist es schon eine andere Situation. Der Initiativtext der sagt explizit, man muss Rücksicht nehmen auf die Sprachregionen und mit irgendeinem Finanzausgleich dafür sorgen, dass die dann am Schluss noch hochwertige Programme haben. Eben, ich glaube, das veränderte Mediennutzungsverhalten kann eine Rolle spielen. Das, was du vorher angesprochen hast, dass doch die Kritik politisch breiter geworden ist und da verschiedene Politiker, auch in der Mitte und links davon, immer wieder ein bisschen kokettieren mit dieser SRG-Kritik. Das kann eine Rolle spielen. Ich habe einfach das Gefühl, es ist darum nicht so klar wie auch schon.
Du hast ja auch noch die Frage gestellt, Philipp, wie schlimm das wäre für die SRG. Und es ist einfach schon, oder die wahrscheinlich faktisch fast Halbierung vom Budget, das kann man nicht mit ein bisschen Effizienzgewinn und Datenstelle weniger wegsparen. Da müssen wir ganze Sendungen, ganze Sender einstellen. Und jeder, der so ein das Gesamtsystem von so einem Medienhaus und gerade von einem multimedialen Medienhaus versteht, und ich würde sagen, wir sehen das ein bisschen, weil wir heute auch ein multimediales Medienhaus ist, das ist nicht etwas, das einfach so geht und am nächsten Tag geht die SRG weiter und sie hat einfach ein bisschen weniger Leute. Das wäre fundamental. Man kann das wollen, aber es wäre fundamental. Und einfach ein Argument möchte ich noch schnell vornehmen. Die SVP argumentiert unter anderem damit, dass die Schweiz die höchsten Rundfunkgebühren der Welt oder mindestens von Europa hat. Ich habe das nicht nachgeprüft. Es kann sein, dass das stimmt, aber dazu muss man schon einfach, was man nicht vergessen darf, oder? Deutschland ist ein 10-mal grösserer Markt mit einer Sprache. Die Schweiz hat 4 Sprachen und wir leisten uns sogar ein rätoromanisches Fernsehen für irgendwie weniger als 50'000 Leute. Das kann sich nie finanzieren, schon mit 335 Franken nicht, mit 200 Franken nicht. Auch das Tessin ist massiv quersubventioniert aus der Deutschschweiz. Auch die Romandie ist quersubventioniert. Und das ist aus meiner Sicht das Problem. Ich glaube sogar, das Deutschschweizer Fernsehen und Radio könnten mit diesen 200 Franken wahrscheinlich einigermaßen weitermachen, mit ein bisschen Abstrich. Aber die anderen, die in der Schweiz mit diesen 4 Sprachen, das wäre nicht einfach ein bisschen Redimensionierung, sondern das wäre ein massiver Einbruch. Und das ist wirklich die Frage, ob die Leute das wollen. Und ich wage heute ehrlich gesagt keine Prognose. Ich glaube auch, die hat nicht ganz so schlechte Chancen. Aber wo ich ziemlich sicher bin, ist, dass die welsche und die italienische und die rätoromanische Schweiz das werden massiv ablehnen. Und dann ist einfach die Frage, ob es in der Deutschschweiz genug Stimmen gibt, um diese 3 Minderheiten zu überstimmen. Das ist aus meiner, und da wage ich mir heute keine Prognose.
Der hat vorhin schon ein bisschen gesagt, was die Arena betrifft. Wenn ihr das restliche Programm anschaut von der SRG, hat ihr das Gefühl, man spürt den politischen Druck, den es gibt?
Spürt massiv. Massiv. Ich habe das Gefühl, wenn ich diesen Leuten auf Twitter und so folge und schaue, was die sagen und in der Programmgestaltung, die laufen politisch wie auf Eier die ganze Zeit. Also ich finde, es ist mit Händen zu greifen, wie sie versuchen, ausgewogen zu sein. Und es führt dann auch zum Teil zu fast bizarren Exzessen, aber da kann ich vielleicht nachher noch ein Beispiel bringen, das ich so ein bisschen typisch finde, schon fast lustig.
Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, eben noch stärker als in der Berichterstattung merkt man es, wenn man mit Leuten redet oder eben ihnen auf Twitter folgt. Und wir haben ja vorher schon darüber geredet, eben, dass es in so einem grossen Medienhaus natürlich immer wieder den einen oder den anderen Ausreißer gibt. Ich finde, sie berichten grundsätzlich sehr ausgewogen und dann gibt es einzelne Sachen, wo man kann beanstanden. Und dort stürzt man sich in der aktuellen Situation dann natürlich so richtig drauf und eben zum Teil vielleicht zu Recht. Aber ich glaube, wir kennen es einfach auch selber als Journalistinnen und Journalisten, wenn es in unseren Blättern mal einen Fehler hat, was auch vorkommen soll, dann hört man auch relativ schnell oder einen Fehler oder etwas, wo nicht so ausgewogen ist, wie es sollte sein. Dann heisst es entweder, der linke Tagesanzeiger hat wieder oder ist ja klar, der bürgerliche Tagesanzeiger hat da. Ich finde, man spürt einfach schnell, wie viel da innen interpretiert wird, je nachdem, mit welcher Ecke dass man es zu tun hat. Und würde dafür plädieren, dass man da ab und zu vielleicht zuerst einen Schritt zurück macht, bevor man dann so ganz fest anfängt, Zetter und Mordio schreien.
Ich möchte noch ein bisschen etwas dazu ergänzen. Also ich widerspreche euch nicht in den Befund. Ich finde es aber schon noch wichtig, zum Festhalten, dass Kritik an einem staatlichen Rundfunksender und überhaupt Kritik an Medien, die muss natürlich möglich sein, die ist auch wichtig. Ja, der Druck, der gibt es. Es gibt es, je nach politischem Lager, tönt es dann so oder so. Aber dass sich jetzt gerade eben ein öffentlich finanziertes Fernsehen auch an sehr hohen Ansprüchen messen lassen muss, das finde ich richtig und wichtig. Die Debatte, die muss stattfinden. Ich meine, ja, es ist eine sehr staatlich subventionierte Institution und es ist letztlich eine Form von Qualitätskontrolle, von demokratischer Kontrolle auch über die Institution, wo doch immer noch einen sehr einen wesentlichen Einfluss auf die politische Meinungsbildung in der Schweiz hat. Also ich finde das grundsätzlich wichtig, dass die Diskussion stattfindet und bin absolut der Meinung, dass sich die SRG dem auch stellen muss und am besten kontert sie Kritik, einfach indem sie gute journalistische Arbeit leistet.
Jetzt hätte ich gerne das Beispiel, Markus, zum Schluss.
Ich bin einfach beim Fabian voll dabei. ich könnte auch ein paar Fehlleistungen, die sehr stark biased waren, aus dem Stegreif aufzählen. Ich sage nicht, es gibt die nicht, aber es wird halt schon, sie werden sehr stark dann im Vordergrund und immer wiederholt. Aber ein Beispiel, das zeigt, wie schon fast bizarr sich das RG um Ausgewogenheit bemüht, ist nicht eine Arena-Sendung, sondern eine Sendung vom Club von Anfang Juni, wo es ums Klimaschutzgesetz gegangen ist. Dort hat der Club, um ausgewogen zu sein, und er hat wollen, das war wahrscheinlich der Anfangsfehler, dass man zu dem Gesetz einen Club gemacht hat, zu dieser Abstimmung, haben sie ein Problem gehabt. Auf der einen Seite haben wir etwa 7 oder 8 Parteien gehabt, die dafür waren und nur eine Partei, die dagegen war, nämlich die SVP. Und wie hat sie jetzt das gelöst, um da ausgewogen den Club zu gestalten? Dann hat sie auf der Befürworterseite eine Mitte-Nationalrätin, einen FDP-Ständerat und einen grünen Nationalrat eingeladen, von 3 verschiedenen Parteien. Und eigentlich muss man nicht sagen, von den Parteien hat es einfach noch einen SVP-Vertreter gebraucht, aber zum ausgewogen zu sein, haben sie auf der Gegenseite noch 3 SVP-Nationalratsmitglieder und Ex-Nationalratsmitglieder eingeladen und haben dann gesagt, eins ist der Vertreter der Unternehmen, eins ist von den Hauseigentümern und der dritte weiss ich jetzt einfach gerade gar nicht mehr, glaube von den Randregionen oder sonst irgendetwas. Und das ist wirklich, so eine Übungsanlage ist wirklich bizarr, oder? 3 SVP-Nationalräte gegen 3 Vertreter von anderen Parteien. Und da ist dann der Zwang zur Ausgewogenheit, führt dann dazu, dass man ins Problem von der False Balance reinkommt. Der Zuschauer kommt dann den Eindruck über, ja, da die Politik, die ist sich ja da völlig nicht einig. Und da gibt es einfach die Hälfte sagt das und die andere Hälfte sagt das. Und das ist in dem konkreten Fall ja dann ein totales Scheinbild, ein trügerisches Scheinbild gewesen. Und das ist aber für mich so, wo ich das gesehen habe, ich muss sagen, das ist wirklich der Ausdruck von dieser Panik, die da herrscht im Leutschenbach, ja keinen Fehler zu machen.
Danke Markus, danke Jacqueline, danke Fabian. Ich würde sagen, mit dem haben wir es besprochen. Das war es mit dem Politbüro. Wir gehen jetzt alle in die Sommerpause, gehen baden am Strand oder wo auch immer an. Wir hören uns alle im August wieder. In der 2. Augustwoche nehmen wir wieder auf. Wir haben einen schönen Sommer. Wir hören uns bald wieder. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Schöne Ferien. Ciao zusammen.